Der Missionar war von seinem Auslandseinsatz sehr müde, ausgepowert, erschöpft. Er wollte einfach nur Ruhe, ausruhen, ein Nickerchen. Nur keine Gespräche, dachte er bei sich, und vor allen Dingen keine schwierigen. Doch dann kam es völlig anders. Wir kennen das alle, wie das manchmal so ist. Plötzlich legte der Mann seine Wirtschaftszeitung zur Seite und es ergab sich folgendes Gespräch. Der Geschäftsmann sagt: Wissen Sie, wir sind hier im In- und Ausland ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Unsere Marktbranche boomt, ein absoluter Renner. Wir bauen ständig neue Filialen in alle Städte und Dörfer weltweit. Der Missionar: Das ist gewaltig, das freut mich für Sie und Ihrem Unternehmen, dass Sie so erfolgreich sind. In welcher Branche sind Sie denn tätig? Der Geschäftsmann: Ich arbeite sozusagen in der Schönheitschirurgie und Kosmetik. Wir können zum Beispiel das Selbstbewusstsein einer Frau wesentlich stärken, indem wir das äußere Aussehen ihres Körpers optimal verändern. Das ist eine gute Sache, dafür lohnt es sich, mit ganzer Kraft zu investieren. Und sagen Sie, in welcher Branche sind Sie tätig? Der Missionar sagt: Das ist ja interessant. Dann sind wir sozusagen Kollegen, haben fast ähnliche Geschäftsinteressen. Sie können so das äußere Aussehen an den Körper eines Menschen verändern und wir investieren mehr über die innere Schönheit des Menschen. Der Geschäftsmann: In der Tat, da sind wir sozusagen Kollegen. Haben Sie in Ihrem Unternehmen denn auch Büros in alle Städte und Dörfer? Der Missionar: Oh ja, wir sind fast in jeder Stadt im In- und Ausland mit mindestens einer Filiale vertreten. Der Geschäftsmann sagt: Mit anderen Worten, Ihr Unternehmen ist international? Der Missionar sagt: Ja, wir sind international tätig. Der Geschäftsmann sagt: Dann sind Sie sozusagen in einem Konzern tätig. Nein, nein, sagt der Missionar. Familienunternehmen, Vater, Sohn. Verstehen Sie? Der Geschäftsmann: Das ist ja gewaltig. Und Sie wissen schon, Money, Money, wie sieht es denn hiermit aus? Der Missionar sagt: Wissen Sie, die Versorgung bei uns ist überhaupt nicht zu überbieten. Sie ist einfach optimal. Vater und Sohn sind beide so großzügig, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Alle Mitarbeiter bekommen, was sie zum Dienst gebrauchen, haben eine lebenslange Arbeitsplatzgarantie, eine sehr hohe Lebensversicherung. Sie bekommen alle eine neue Wohnung und am Ende ihres Lebens noch eine dicke Erbschaft, eine sozusagen eine Firmenbeteiligung. Und wir suchen ständig neue Mitarbeiter und stellen täglich neue Mitarbeiter ein, denn die Arbeit ist sehr, sehr viel. Und der Geschäftsmann, sehr in sich gekehrt, sagt: Warum hat mir bisher noch niemand von diesem Familienunternehmen erzählt? Und darum soll es gehen. Und Jesus sagt das, kurz bevor er in den Himmel auffährt, zu seinen Jüngern. Der Predigttext Matthäus 28, wir alle kennen das, lese 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus hat nicht gesagt, machet zu Christen, sondern er hat gesagt zu Jüngern. Was ist ein Jünger? Auf Hebräisch ein Talmidim. Talmidim, das bedeutet, wenn wir das so ins Deutsche übersetzen müssen, ein Schüler des Meisters. Schüler des Meisters. Also er ist immer der Meister, er ist immer der, ich bin bei euch, alle Tage. Du bist nie allein. Ich sende dich. Und er sagt ja auch in Johannes 20, 21, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also es geht nicht Es gibt keine Entschuldigung. Wir können nicht sagen, keine Zeit, keine Lust oder wie auch immer. Ausreden haben wir ja. Nein, wir sind gesandt, wir sind beauftragt von Jesus selbst, zu Menschen hinzugehen, um ihnen das Evangelium zu sagen. Ich habe selbst mal eine Meisterprüfung gemacht im Forstberuf. Und im Teil 4 der Meisterprüfung, da gibt es den Bereich Berufs- und Arbeitspädagogik. Und da muss man dann zeigen, wie man einen Auszubildenden, früher hießen sie Lehrlinge, das richtig beibringt. Das erste ist, du erklärst ihm das. Du sagst, komm mal her, es geht um diese Situation. Du beschreibst die Sache, du erklärst ihm das in Worten und dann lässt du ihn das wiederholen. Dann weißt du, ob er das verstanden hat. Hat er das nicht verstanden? Erzählst du ihm das nochmal. Erkläre nochmal, hast du es verstanden? Ja, er hat es verstanden. So, und jetzt gehe ich bei und zeige diese praktische Arbeit, um was es geht, wenn ich was im Handwerklichen mache oder was auch immer. Der Meister macht das vor, zeigt ihm das. Hast du das verstanden? Ja, so, und jetzt mach es selber. Genauso hat das Jesus gemacht. Jesus hat seine Jünger 3 Jahre Bibelschulausbildung beigebracht. Ich wäre gerne dabei gewesen. 3 Jahre. Von morgens bis abend, live, Jesus live, Bibelschule live, Jesus. Aber wir haben sein Wort und das ist genauso wichtig und gut. Machet zu Jüngern, machet zu Nachfolgern Jesus und die dann wieder auch andere anleiten sollen. Das erste ist, er sagt ja, geht hin und machet zu Jüngern, wie geht das? Wir sind also verantwortlich, dass wir sein Wort predigen. Dass wir als Sämänner oder Säfrauen die gute Saat säen. Wie das geschehen kann in unterschiedlicher Weise, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das Erste ist, dass wir den Menschen, jeden Menschen, egal wer, sagen müssen, es gibt eine gute Nachricht und es gibt eine schlechte Nachricht. Ich muss dir, welche willst du zuerst hören? Für dein Leben. Die schlechte Nachricht ist, du bist ein sündiger Mensch und du wirst eines Tages sterben. Stimmst du mir zu? Sünder nicht, aber sterben ja. Okay. So, aber du wirst dann dich verantworten müssen für dein Leben. Und dann stehst du vor Jesus, vor seinem Richterstuhl. Was sagst du ihm? Man kommt oft in sehr gute Gespräche. Dann kommt es darauf an, dass wir das glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, auferstanden ist. Glaubst du das? Das ist das, was wir den Menschen sagen. Und ob die sich bekehren, das ist nicht unsere Sache. Das können wir auch nicht. Wir können keine Menschen irgendwie den Hebel umlegen und sagen, so jetzt glauben sie. Nein, das macht Gott. Das macht der Heilige Geist. Also das Erste ist, sie zur Buße zu führen, dass sie zum Glauben an Jesus kommen und dann auch, dass sie sich taufen lassen. Das steht ausdrücklich da. Ich wurde mal gefragt von jemandem, sag mal, in der jüdisch-messianischen Gemeinde in Osnabrück, tauft ihr auch Säuglinge? Ich sage, nein. Ach so, sagt er, dann tauft ihr nur Erwachsene. Nein. Ich sage, die Frage ist falsch gestellt. Tauft ihr denn gar nicht? Sagt doch. Ja, wen denn? Nur die an Jesus Christus glauben. Die bekennen, wir sind seine Kinder geworden. Und das sind dann die Menschen, die Buße getan haben, die erkannt haben, die das Wort Gottes gehört haben, dass sie verlorene Sünder sind und dass sie die gute Nachricht brauchen, dass die schlechte Nachricht ist, du gehst verloren, wenn du Jesus nicht annimmst. Und dann, wenn ich Jesus angenommen habe, dann bin ich ein Kind Gottes geworden, ein Talmidim, ein Schüler des Meisters. Und ich bin beauftragt. Und dann soll ich mich taufen lassen. Und in der Taufe, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Die Taufe rettet nicht. Aber die Taufe ist unabdingbar wichtig und notwendig. Da müssen wir nämlich Farbe bekennen, zu wem wir gehören. Und Paulus beschreibt das ja auch in Römer 6 ganz eindrücklich. Nochmal weil das hier auch im Missionsbefehl ausdrücklich nochmal so beschrieben wird. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, in seinem Tod getauft, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wir Christus, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das bedeutet also, das Untertauchen, Baptistos im Griechischen, sobald wir den Täufling fragen, glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben, auferstanden ist, dass er lebt und so weiter? Ja, das glaube ich. Und so wird er untergetaucht. Dein ganzes alte Leben wird unter Wasser als Symbol untergetaucht. Du bist mit Jesus begraben worden. Dein altes Leben, dein altes sündiges Leben ist tot. Das ist unter Wasser, das ist ersoffen, das hat keinen, das zappelt nicht mehr, das ist tot. Und wenn wir dann aus dem Wasser den Täufling wieder erheben und mit Jesus Christus auferstanden von den Toten, das ewige Leben, das ist die Symbolik der biblischen, jüdischen Taufe. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen. Wie ist das, wenn ihr losgeht oder ich das Evangelium predige und dann kommen wir wohin und sagen, hört mal, Jesus Christus, auch für dich und so weiter. Und dann rufen alle, hurra, endlich bist du da. Wir warten schon lange auf dich. Erlebt ihr das auch so? Ja. Genau, alle, ne? Die nicken alle. Jesus sagt uns auch in Lukas 3, geht hin. Siehe, Komma, siehe. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das heißt, du kannst erhebliche Widerstände kriegen. So große Widerstände, dass du manchmal nicht mehr weißt, wo vorne oder hinten ist. Ich habe das selber erlebt. Paulus sagt ja in Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und dann alle Menschen, alle Völker und Sprachen. Hast du dich schon mal geschämt? Jesus verleugnet? Ich muss sagen, ja, das habe ich schon so oft getan. Wo ich hätte reden müssen, wo er mir eine Tür aufgemacht hat und ich habe den Schnabel gehalten, weil mir mein Ansehen wichtiger war, als die Rettung von verlorenen Menschen und Jesus groß zu machen. Eines Tages, als ich noch im Beruf war als Förster, dann kam morgens ein Gärtner bei uns, den hatten wir eingeladen, er sollte uns eine Beratung machen, wie wir den Garten hier oder da ein bisschen besser gestalten können. Und er hatte immer so ein übercooles Lächeln auf seine Lippen, so ein überhebliches, cooles Lächeln. Und jeden Morgen nach dem Frühstück, egal ob wer dabei ist, habe ich immer eine Andacht gelesen. Nun war er da und er hat mich sehr durcheinander gebracht. Weil er immer so cool und lächelt. So, wenn ich jetzt mit dem Wort Gottes komme, was wird er machen? Ich sage, du hast heute Morgen ein besonderes Privileg, ein Vorrecht, dass du eine biblische Botschaft hören kannst, habe ich ihm gesagt. Er sprang auf und lächelte und lachte mich aus. Blieb dann in der Küche stehen und stand da und schmunzelte. Ich habe das trotzdem gelesen. Ich denke, höre ich jetzt auf? Nein, ich lese diese Andacht weiter und es ging um Vergebung. Ich werde das nie vergessen. Aber sein überhebliches Lächeln, das hat mich schon sehr irritiert. Und Jesus sagt ja weiter, und das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir immer wieder uns klar machen, welche hohe Verantwortung und welchen hohen Status er uns einräumt. Er sagt weiter in Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Also wir sehen, wir sind keine Marionetten, die irgendwelchen Blödsinn erzählen, sondern das Kostbarste, das Teuerste, das Wichtigste, die wichtigste Botschaft, die es gibt, erzählen wir. Wir haben unseren Gartenkram erledigt, er hat uns da beraten und dann plötzlich, ein halbes Jahr später, mitten in der Nacht, das Telefon geht. Ich denke, jetzt gehst du nicht mehr ran, irgendwo wieder so ein blöder Typ irgendwie von Vodafone oder was, die da irgendwo, oder meist, keine Ahnung, ich gehe nicht mehr ran. Dann höre ich aber, seine Stimme. Ja, Johannes. Hier ist Uli. Du weißt ja, der Gärtner. Weißt du noch, wie ich damals bei dir am Tisch gesessen habe und wie du dann aus der Bibel gelesen hast über Vergebung? Und ich bin ja mit meiner Mutter, mit meiner ganzen Familie so zerstritten. Aber seitdem ich das von dieser Vergebung gehört habe, lässt mich das nicht mehr los. Ich kann nachts nicht mehr schlafen und es ist so schlimm, ich muss unbedingt mit dir reden. Ich habe einen anderen Morgen angerufen, wir haben einen Termin gemacht und er kam sofort, er war ja selbstständig. Und ich habe einen ganzen Tag mit diesem guten Mann zusammengesessen. Wir haben einzelne Fragen geklärt, er war sehr in okkulte Dinge verstrickt. Und am Abend beten wir zusammen. Er übergibt Jesus sein Leben. An demselben Tag. Ich habe keine Ahnung, dass das nicht echt war. Also dass er hat voll mitgebetet und er sagt, ich fühle mich völlig frei. Ich fühle mich anders. Ich sage, weißt du was? Und mache zu Jüngern, das heißt, dass du auch im Glauben vorankommst. Wir haben morgen eine Bibelstunde im Ort, in der Gemeinde. Es kommen ein paar Leute, ein paar Männer. Ich hole dich morgen früh ab. Ich fahre einen anderen Morgen. Ja, gerne, sagt er, das ist gut. Ich fahre einen anderen Morgen bei ihm vorbei, will ihn abholen. Und so wie ich bei ihm auf dem Hof gefahren komme, kommt er schreiend mit der geballten Faust mir entgegen, hat mich so beschimpft und unglaublich. Die Nachbarn haben geguckt, was ist da denn los? Ich musste wieder wegfahren und er hat mir gesagt, ich wäre ein Sektierer, ein Irrlehrer, seine Mutter hätte jetzt wieder mit gesprochen und die hat auch gesagt, alle, die nicht katholisch sind, die muss man ablehnen, die bringen nur falsche, verderbliche, teuflische Lehren. Und da wollte er nichts mehr zu tun haben mit sowas. Ein halbes Jahr später hat er sich das Leben genommen. Aber er hat es gehört. Ich könnte viele von diesen Dingen erzählen. Und um jetzt nochmal den Missionsbefehl praktisch werden zu lassen, erklärt uns das ja der, also Lukas in Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben beständig, die zum Glauben gekommen waren. Pfingsten, Gemeinde, Startschuss. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Eine Gemeinde, die keine Gemeinschaft mehr hat, die stirbt. Wir können eine Gemeinde nicht aufrechterhalten auf die Dauer über Online und über Mediengottesdienste. Es geht nicht. Sondern wir brauchen die Gemeinschaft, Brotbrechen und das Gebet. Und wir lesen weiter. Und es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie hatten eine Einheit, sie hatten eine Vision, eine einheitliche Vision, sie hatten ein Ziel vor Augen. Es steht weiter, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle aus, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Und sie waren täglich, Vers 46, beieinander, einmütig im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Also die ganzen Ungläubigen waren mit dabei. Sie haben sich also nicht abgespalten, sondern die Ungläubigen kamen zu ihnen. Es war Freude. Vers 47. Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und dann kommt es, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist das Prinzip, nicht wir. Er sieht die Menschen. Er sieht, die offen sind. Er sieht jeden Menschen, jede einzelne Seele ist ihm wichtig. Und er übersieht keine einzige Seele, nie eine einzige. Ich möchte mit uns ein kurzes Experiment machen. Und dazu brauche ich ein paar ganz mutige Leute. Wer mag, so 3, 4 Leute. Es ist aber wichtig, es ist eine kurze Veranschaulichung, um diesen Missionsbefehl auch für uns, für die Zukunft praktisch werden zu lassen. Also wer mutig ist, Martin ist mutig, weiß ich. Stefan ist mutig. Wenn ihr, wer mag, also.
Wenn du meinst.
So.
Also, auch noch jemand?
Ja, genau. Also theoretisch brauche ich noch eine Person mehr. Axel ist mutig. So, wir stellen uns hier mal im Kreis auf.
Kreis, bitte.
Und was wir brauchen, ist Schulterschluss. Schulterschluss. So, mach das mal so. Es ist kein Verdrängungswettbewerb. Ich bin der Verlierer von dem Vorfeld. So, das Ziel ist, mache zu Jüngern, Jesus Christus ist das Zentrum. Wir brauchen eine Einheit, wir brauchen ein Team. Jesus hat nie einen Einzelkämpfer losgeschickt, sondern immer ein Team, zwei oder drei. Und wir brauchen eine einheitliche Vision. Das heißt, wir brauchen Schulterschluss. Wenn du fehlst, dann haben wir ein Loch in der Einheit und der Feind hat ein Einfallstor und wird auch hier sein Unwesen treiben, wird uns entmutigen, wird uns durcheinander bringen. Deshalb ist der Schulterschluss, die Einheit in der Gemeindegründungsarbeit, auch in der Missionsarbeit, von elementarer Bedeutung. Mache zu Jüngern, das heißt Bibelstunden, stille Zeit, Gemeinschaft, das ist unser Team, Schulterschluss. Wenn du fehlst, funktioniert es nicht. Deshalb bist du wichtig, Martin, deshalb bist du hier so wichtig. So, und jetzt rüsten wir uns zu, mache zu Jüngern, und jetzt drehen wir uns mal um. Wir drehen uns einfach wieder um, Schulterschluss. Jesus Christus sendet uns, er ist, ich bin bei euch alle Tage, und er sendet uns jetzt. Das heißt, anderen Menschen das Evangelium zu erzählen. Und dann kommen Menschen zum Glauben ohne unser Zutun, sondern weil er das macht. Nun drehen wir uns wieder um. Und jetzt wird der Kreis größer, die wieder zum Glauben gekommen sind. Wir brauchen wieder Schulterschluss. Wir brauchen wieder diese Einheit. Das ist das Entscheidende. Und das ist der Missionsbefehl. Vielleicht so mal zu einer Veranschaulichung. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber diese Prinzipien dürfen wir nicht übersehen. Wir brauchen die Einheit. Wir brauchen den Schulterschluss. Wenn du fehlst, da hat der Teufel das Einfallstor und er sucht diese Einfallstore. Ich sag vielleicht, ich bin ja gar nicht so wichtig. Stefan macht das doch. Der wird das schon machen. Oder der. Ich bin gar nicht wichtig. Ich komme gar nicht mehr. Und so, da hören wir auch gerade auf das Endzeitphänomen, was im Hebräerbrief steht. Viele verlassen die Versammlung. Sie sind alle so schön an ihrem sonntagsmorgens Online-Gottesdienst gewöhnt, aber nicht mehr den Hintern hochkriegen. Nein, nur noch vom Sofa aus wird mir vielleicht ein, was weiß ich, und dann beguckt man sich einen Gottesdienst. Wenn ich Lust habe, wenn ich Lust habe. Gehet hin, heißt das. Gehet hin, das ist ein Befehl von Jesus. Ich danke euch, ihr habt das ganz toll gemacht. Wie kann das geschehen? Diakonische Mission. Das habe ich diese Woche erlebt. Wir waren, meine Frau und ich, eingeladen. Ich wollte übrigens herzlich grüßen. Sie ist in, lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen. Es geht ihr gut und ich freue mich sehr. Ja, wir waren diese Woche eingeladen bei Birgit und Axel zum Kaffee trinken. Da wurde dann sogar noch ein Grillfest raus. Also das war ein sehr schöner Tag. Aber warum erzähle ich das? Diakonische Mission. Birgit war noch am Vorbereiten und da kommt eine alte Dame, sie sagt, ich bin 80, setzte sich dahin und erzählt mir ihre Leidensgeschichte. Mein Mann ist vor einigen Monaten verstorben. Ich muss erstmal überhaupt wieder klarkommen im Leben. Sie hat mir das erzählt und ich konnte ihr zuhören. Und dann ist unser einziger Sohn verstorben. Schon ein paar Jahre her. Alles kaputt und ich habe noch einen Enkel. Aber wie froh bin ich, dass ich Birgit habe, dass ich einen Anlaufpunkt habe, die sich um mich kümmern. Ich kann hier immer herkommen. Oder wenn ich was habe, Birgit kommt zu mir. Diakonische Mission. Sie war sehr verbittert und auch von Gott abweisend, aber durch diese Liebe, durch die diakonische Mission, können wir die härtesten Herzen weich machen. Das ist die eine Sache. Die Traktatmission, wenn wir hier durch die Gegend fahren, wir haben immer sehr viele Traktate im Auto. Meine Frau legt sie in den Bushaltestellen und ich bete. Traktatmissionen immer betend weitergeben. Herr, schick du die Leute jetzt an diese Bushaltestelle, die offen sind fürs Evangelium. Du kennst sie, du weißt es. Und ich danke dir, dein Wort kommt nicht leer zurück. Und wir werden Menschen im Himmel wiedersehen, die Gott dahin geschickt hat. Nicht, weil wir das so tüchtig und groß sind. Nein, er. Dann übers Internet. Über Internet kann man heute viele Menschen erreichen. Wo sind die jungen Leute? Wo fischen sie? Wo sind sie mit ihren Gedanken? Und auch hier haben wir Möglichkeiten, übers Internet die Mission, den Missionsbefehl zu erfüllen. Ich will uns noch eine Sache erzählen. Ich war so müde an dem Abend und ich hatte ein Gespräch mit einem Nachbarmann. Da ging die Beziehung kaputt. Er war so entmutigt und ich hatte so einen schweren Arbeitstag und abends um 8 Uhr einen Termin. Ich denke, du musst da anrufen, irgendwie eine Ausrede finden, dass du das absagst. Und ich habe dann aber gebetet und habe gesagt, Herr, in deinem Namen gehe ich, aber ich habe keine Kraft, ich bin absolut motivationslos und kraftlos. Jetzt habe ich mit diesem Mann bis in die tiefe Nacht um circa 3 Uhr zusammengesessen und wir kamen ab Mitternacht auf den Punkt. Er hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und um Mitternacht bekehrt er sich, kommt zum lebendigen Glauben an Jesus. Aber die Widerstände, die kamen, dann kam diese Lebensgefährtin zum Glauben, dann kamen die Bekannten von ihr zum Glauben. Es kamen viele zum Glauben aus dieser Nachbarschaft. Nur durch dieses Zeugnis. Wir haben aber, als wir 1998 eingezogen sind in unser neues Haus, dann wollte die Nachbarschaft jeden Monat ein Straßenfest machen. High Life in allen Gassen. Da ging es wirklich um, wir wollen richtig einen drauf machen. Und wir sind dann auch hingegangen, haben gesagt, wir werden da nicht mitmachen. Aber wir schätzen euch sehr als Nachbarn. Wir lieben euch als Nachbarn. Wenn ihr irgendwie unsere Hilfe braucht, ihr könnt Tag und Nacht bei uns kommen. Wir werden euch helfen, so gut wie wir es können. Und das hat was Großes ausgelöst, dass sie auch gesehen haben, die machen nicht überall mit, die sind scheinbar echt und ehrlich. Und es kam eine ganze Reihe von diesen Glauben, von diesen Leuten nachher zum Glauben an Jesus. Ich möchte uns zum Schluss nochmal eine wahre Geschichte erzählen. Als der Sklavenhandel noch blühte im 18. Jahrhundert, entstand ein Sklavenjunge in Afrika auf dem Markt, aller Rechte beraubt, gefesselt, in Ketten. Und dann kommt ein Missionar über diesen Sklavenmarkt und der fragt den Sklavenhändler, was kostet der Junge? Er kostet so und so viel, er wird losgeschlossen und der Missionar sagt zu ihm, mein Junge, du bist jetzt frei, du kannst gehen, wohin du willst. Er sagt, ich würde gerne mit dir kommen. So gut war noch nie jemand zu mir. Und das ist das, was auch dieser Geschäftsmann gesagt hat. Warum hat mir noch nie einer von diesem Vater-Sohn-Unternehmen erzählt, von diesem Familienunternehmen? Das sind alles gefangene Menschen um uns, wo wir durch das Wort Gottes diese Ketten sprengen können und auch durch die Liebe, dass wir zu ihnen hingehen. Und dieser Sklavenjunge wollte bei dem Mann bleiben, der ihn freigemacht hat. Aus Dankbarkeit wollte er sein Sklave sein. Und ich denke, das ist auch war für mich nochmal so ein Zeichen aus Dankbarkeit, weil Jesus mich freigemacht hat von der Sünde, mir das Beste vom Besten gegeben hat. Erben des Reiches Gottes, ist uns das eigentlich bewusst? Die Verheißung, die wir haben, Erbschaft, wir machen das jetzt, wir denken nicht an die Erbschaft, aber es sind ja die Verheißungen, die sind ja da. Und zum Schluss in Ezekiel 18, da macht Gott nochmal so deutlich, wie wichtig ihm jede Seele ist. Ezekiel 18, 23, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Er ist der Herr des Lebens. Wir sind in einem Familienunternehmen tätig, in einem Vater-Sohn-Unternehmen. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Und Sie müssen es hören. Und wir gehen in schwierigere Zeiten rein, wo uns der Wind immer schärfer ins Gesicht bläst. Sind wir bereit, auch für Jesus zu leiden? Auch diese Frage müssen wir in der Evangelisation, in der Missionsarbeit immer mehr uns auch klar machen. Ich hörte neulich einen Bruder, der hat mit seiner Frau eine Abmachung gemacht. Sind wir bereit, auch wenn wir die ganzen Genderitis und gleichgeschlechtliche Ehen auch weiter vom Wort her auf den Punkt der Wahrheit verkündigen, dass wir eines Tages abgeholt werden? Weißt du das? Bist du bereit, wenn es klingelt und die Polizei kommt, sie haben Diskriminierungssünden sozusagen auf sich genommen. Sie haben Menschen diskriminiert und das ist ja ein Straftatbestand und kann durchaus auch mit Zuchthaus bestraft werden, auch in Deutschland mittlerweile. Bist du bereit, für Jesus zu leiden? Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und auch diese Frage beschäftigt mich immer mehr. Bin ich bereit, auch mein Leben für Jesus zu lassen, wenn es denn sein muss? Ich habe vor 20 Jahren über diese Dinge gepredigt und wird es aber real. Nun holt uns die Vergangenheit ein und ich denke, wir müssen darauf vorbereitet sein. Und deshalb brauchen wir Schulterschluss, Gemeinde mit klare Ziele und biblische, saubere Botschaften, die keinen Millimeter nach links und nach rechts Abweichungen treffen, so wie Martin das in der Einleitung aus Josua 1 gelesen hat. Weiche nicht zu linken und zu rechten. Und dann kommt die Verheißung, dann wirst du es recht ausrichten. Und das möge der Herr euch schenken. Und denkt daran, die Belohnung ist hoch im Himmel. Und wir haben eine Ewigkeit vor uns in Herrlichkeit und Freude. Und das wünsche ich uns, dass wir uns alle da wiedersehen. Amen. Amen.